Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia Deeg.
Mit einem Querdenker, Ökosozialist, Sponti, Müsliesser, akribischen Arbeiter, was man nicht alles liest, Ex-Fußballprofi, Trainer und heute technischer Direktor bei St. Pauli. Ewald Lienen, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, Frau Deeg.
Zettel Ewald ist auch so eine Bezeichnung, die ich jetzt nicht aufgeführt habe. Sie haben auch tatsächlich Zettel vor sich liegen. Haben Sie das eigentlich immer als Kompliment verstanden?
Nein, das war irgendwann mal nervig. Es sind ja auch keine Zettel. Jetzt ist es ein Büchlein, oft war es ein Blog. Der Hintergrund ist einfach der, dass ich mir Dinge besser merken kann, wenn ich sie sehe. Deswegen habe ich das mein ganzes Leben lang aufgeschrieben, was merkenswert war in der Schule. Ich habe alles aufgeschrieben, was der Lehrer gesagt hat, was wir besprochen haben. Und wenn ich es aufgeschrieben habe und sehe es, dann kann ich es mir merken, weil ich visuell funktioniere. Und das habe ich mein ganzes Leben lang beibehalten. Da muss ich dann anschließend noch nicht mehr drauf gucken. Wenn Sie mir Ihren Namen sagen, und ich hätte ihn mir jetzt nicht aufgeschrieben, hätte ich ihn 3 Sekunden später wieder vergessen.
Da habe ich Glück gehabt. Sie haben ein Buch geschrieben. Ich war schon immer ein Rebell, mein Leben mit dem Fußball. Das ist eine Autobiografie. Als ich Ihr Buch gelesen habe, dachte ich, Himmel, wie oft ist der Mann umgezogen? Haben Sie mal gezählt?
Meine Frau hat gezählt, also mit hinziehen, zurückziehen, ich glaube 37 Mal.
Und hat die Familie
oder 27, ich weiß es auch nicht genau. Hinterher ist es dann einfacher für uns beide nicht gewesen, aber zumindest so, dass die Kinder halt nicht mehr dabei waren. In der Phase, wo die Kinder noch dabei waren, in den ersten Jahren, da ist es natürlich schon, ja, dann auch mit Schulwechseln für die Kinder verbunden. Das ist dann schlimmer. Freunde, Verein, mein Sohn war in einem Verein in der Nähe von Duisburg-Moers tätig, dann ist er nach Teneriffa, dann nach Rostock. Das ist dann schon ein Einschnitt in ins Familienleben, das war nicht so ganz einfach zu bewältigen.
Auf Erlebnisse und Stationen werden wir im Laufe der Sendung noch kommen. Ich würde jetzt zum Einstieg gerne mal ein paar Halbsätze formulieren, die Sie bitte vervollständigen. Meine Angst vor dem Elfmeter
rührt daher, dass ich nicht so eine fantastische Schusstechnik hatte und dass ich in der Jugendzeit mal einen Elfmeter verschossen habe und seitdem mich kaum noch getraut habe, das nochmal zu wiederholen.
Eine richtig gute Kabinenansprache in der Halbzeitpause.
Muss authentisch sein, emotional, das widerspiegeln, was man wirklich sagen möchte. Aber vor allen Dingen muss man die Mannschaft abholen, wenn man sie mitnehmen will und nicht einfach nur Botschaften loswerden, die nicht in die Situation passen.
Wenn ich Bundestrainer wäre?
Ja, dann hätte ich natürlich versucht, meine Philosophie umzusetzen, wahrscheinlich auch viele andere Spieler oftmals rekrutiert und mitgenommen. Aber man hängt natürlich auch, je nachdem wie lange man das machen darf, immer davon ab, welche Spieler gerade da sind und ob man vielleicht so eine goldene Spielergeneration hat, so wie das jetzt 2010 bis 2014 war, in der Phase, wo wir wirklich in der Welt eine der besten Mannschaften gestellt haben.
Autogramme zu geben.
Fand ich immer sehr, sehr oberflächlich. Ich habe es dann hinterher gemacht, weil mir das Sendungsbewusstsein irgendwann mal abhandengekommen ist. Und vor allen Dingen dann bei den absoluten Autogrammsammlern. Ich habe es nie gemacht oder meistens nicht gemacht bei denjenigen, die damit einfach nur beweisen wollten, so wie heute mit einem Selfie, dass sie einen Prominenten getroffen haben, um damit, keine Ahnung, einem anderen zu sagen, ich habe hier jemanden getroffen. Ich kann damit nichts anfangen, weil es für mich eine völlig oberflächliche Art und Weise ist oder war. Heute sehe ich es teilweise anders, weil auch Menschen aus anderen Gründen zu mir kommen, sich identifizieren mit den Dingen, die ich tue und getan habe. Aber oftmals war es als Spieler früher so, dass man einfach nur...
Der Fußballstar, der oberflächliche
Ja, ganz oberflächlich jemanden nach seinem Status bewertet und nicht nach dem, was er tut. Für mich ist es wichtig, was ein Mensch tut, wie ein Mensch auftritt, wie ein Mensch sich anderen gegenüber verhält und nicht, was für einen Beruf er hat oder ob er ein bekannter Mensch ist.
Ohne meine Frau Rosa
wäre mein Leben in völlig anderen Bahnen verlaufen und wahrscheinlich auch den Bach runtergegangen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Über 500 Spiele in der ersten und zweiten Liga, fast 100 Tore. Der Titel des Prologs in Ihrem Buch lautet: Immer wieder dieses Foul. Natürlich müssen auch wir zumindest mal kurz darüber reden. Ich persönlich erinnere mich noch daran, weil ich es gesehen habe, damals in der Sportschau. Und als ich jetzt nochmal die Fotos sah, fand ich es eigentlich noch viel schlimmer als damals. Ein tiefer Riss im Oberschenkel, 25 Zentimeter lang. Ohne es sehen zu wollen, aber wie deutlich ist die Narbe noch?
Ja, das ist natürlich etwas, was mich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Wir haben das im Prolog verarbeitet, weil das natürlich etwas ist, womit viele Menschen mich verbinden. Insofern hat das eine riesengroße Bedeutung gehabt, weil es einfach eine spektakuläre Verletzung war, die seinerzeit auch ja dazu geführt hat, dass man angefangen hat, zumindest umzudenken. Denn wir sind wirklich wie Freiwild früher rumgelaufen.
Ich würde an der Stelle gerne nochmal sagen, es war im Spiel gegen Werder Bremen, zweiter Spieltag in der Saison 81-82. Norbert Siegmann war der Bremen-Spieler, der ihnen da gegen den Oberschenkel getreten hat oder gesprungen ist. Das Ganze landete vor Gericht, das hatte ich jetzt gar nicht mehr so präsent. Und es hat tatsächlich über 30 Jahre gedauert, bis sie sich in Anführungsstrichen versöhnt haben. Stimmt das?
Nein, das stimmt nicht. Das ist Quatsch. Also er hat mir damals schon einen Brief geschrieben. Also erstmal ist es so, dass es nicht um Norbert Siegmann ging, sondern das hätte an jedem Wochenende.
Es ging ums Prinzip, es hätte an jedem Wochenende passieren können,
weil dort wurde, das werden Sie im Buch auch sehen, da habe ich ein Foto auch von einem anderen Foul, davon habe ich 20 Stück zu Hause rumliegen. Da hätte mir alles kaputt getreten werden können. Das war an der Tagesordnung. Es hat viele, viel schlimmere Fouls gegeben in der Wirkung. Mir war es ja zum Glück zwar super spektakulär, deswegen konnten wir es nutzen, aber harmlos, weil es man hat's.
Der Muskel, die Knochen waren nicht betroffen.
Nein, genau, nur die Muskelhülle so leicht beschädigt. Aber nach 4-5 Wochen habe ich wieder gespielt. Anderen ist alles weggeflogen, die in den Kniegelenken, in den Fußgelenken. Insofern ging es mir damals darum, einfach die Strafwürdigkeit eines solchen Verhaltens festzuhalten.
Finden Sie denn wirklich, dass der Einsatz sich da heute komplett verändert hat? Also klar, die Schiedsrichter schauen genauer hin, es wird schneller und deutlicher bestraft, aber brutale, gemeine Fouls, jeder Stürmer kennt das.
Sie machen sich keine Vorstellung davon, was damals los war. Vor allen Dingen deswegen nicht, weil es eben auch nicht im Bildmaterial sichtbar war. Es hat viele, viele Spiele.
Also ein Vorteil dieser medialen Aufmerksamkeit.
Das ist ein Vorteil. Es gibt auch viele Nachteile, aber ein Vorteil ist, dass sowas.
Schön, wenn wir mal über Vorteile reden können.
Ja, dass sowas heutzutage kaum noch möglich ist. Damals hat es viele Spiele gegeben, wo gar keine Kamera da war. Mhm. Wenn eine Kamera da war, war eine da. Heute hast du Zeitlupen, Großaufnahmen, verschiedene Blickwinkel. Es wird alles bis ins kleinste Detail aus verschiedenen Blickwinkeln dokumentiert. Ich habe so ein bisschen überzeichnend gesagt, damals zählte ein Menschenleben nicht viel auf dem Fußballplatz.
Wenn Sie sagen, da hat sich was verändert, hin zum Positiven, würden Sie sagen, in einem anderen Bereich, wenn es um den Druck geht, der auf den Spielern lastet, hat sich da was verändert? Hin zum Schlechteren möglicherweise?
Ja, es ist natürlich, klar ist der Druck noch größer geworden, weil die mediale Präsenz halt viel größer ist. Du kannst kaum noch irgendwas sagen. Mittlerweile trauen sich die Spieler ja auf dem Platz schon nicht mehr irgendwas zueinander zu sagen und halten sich die Hand vor den Mund, weil irgendwelche Lippenleser da sind. Das ist für mich eine völlig überzogene Art und Weise, diesen Fußball so ins Rampenlicht zu zerren.
Aber wir waren schon immer alle Nationaltrainer, oder? Wir kannten uns schon immer alle blendend aus. Also auch die Zuschauer, auch die Fans. Und da gibt's natürlich schon auch einige, die sagen, mein Gott, die sollen nicht so jammern, das sind Profis, die verdienen ein Schweinegeld, das müssen sie aushalten.
Ja, diese Argumentation kenne ich. Sie ist nur aus meiner Sicht desaströs. Was ein Spieler machen muss bei dem vielen Geld, das kann man sowieso nicht rechtfertigen. Nicht beim Fußball und nicht in anderen Berufen, um wie viel Geld es teilweise geht, was ja abstrus ist. Das hat der Fußball aber nicht exklusiv. Was man aushalten muss, ist, dass man seine Leistung bringen soll. Aber was nicht korrekt ist, ist die Beurteilung einer Leistung mit der Bewertung eines Menschen zu verwechseln. Und das tun leider viele.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ich war schon immer ein Rebell. Das Buch, die Autobiografie von Ewald Lienen, Gast in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Auf vielen 100 Seiten Anekdoten, Ereignisse, Einblicke, auch in das Privatleben und in das Leben als Spieler und Trainer. Sie gehen ausführlich auf ihre Kindheit ein, 1953 geboren. Wie würden Sie die Zeit, die ersten Jahre bis Anfang der 70er zusammenfassen?
Ja, ich hatte eigentlich eine glückliche Kindheit in einem kleinen Ort mit überschaubaren Strukturen, wo man sich wunderbar entwickeln kann, wo wir spielen konnten, auf der Straße, im Wald. Allerdings mit einer Zäsur, und das war der Tod meiner Mutter kurz vor Vollendung meines 12. Lebensjahres. Ich war damals schon im Sportverein, ich habe schon viel, viel gespielt mit anderen Kindern, aber in der eigenen Familie war die emotionale Situation wirklich nicht so einfach. Das war wirklich an meiner Mutter gebunden. Mein Vater hatte seinen eigenen Vater gar nicht kennengelernt, der von im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Die emotionale Zuwendung von Seiten meiner Mutter hat doch dann sehr gefehlt. Und dann habe ich mich mehr auf Außenkontakte konzentriert, auf den Sportverein und auf die Schule, um mir dort meine Anerkennung zu holen.
Und war dann die Mannschaft so eine Art Ersatzfamilie, würden Sie sagen?
Das kann man so sagen, aber nicht nur die Mannschaft, vor allen Dingen die Trainer. Manfred Schomburg, der zu meiner Familie gegangen ist und gesagt hat, der muss in den Verein. Bis heute ist für mich der VfB, dieser kleine Verein, ist für mich wirklich eine Ersatzfamilie gewesen, wo ich meine Kontakte hatte, wo ich Erfolgserlebnisse bekommen habe, weil ich wirklich guter, ich war zwar klein, so groß wie eine Parkuhr, aber ich war super schnell und konnte viele Leute ausspielen und Tore schießen. Da habe ich mich wohlgefühlt. Nach der Grundschulzeit bin ich dann ins Gymnasium. Da habe ich dann 9 Schuljahre lang quasi die zweite Ersatzfamilie gefunden und mich dort sehr wohlgefühlt.
Aber das ist schon bemerkenswert. Neben dem Fußball die zweite Leidenschaft, das Lernen. Waren Sie ein Streber?
Das können Sie gerne so nennen, wenn Sie wollen. Diejenigen, die andere als Streber bezeichnen, sind einfach nur neidisch darauf, dass die anderen gute Schüler sind und sich für etwas interessieren. Ich glaube nicht, dass ich ein Streber war, sondern ich habe einfach den Willen gehabt, mit vielen anderen Freunden aus meiner Schulzeit zusammen alles verstehen zu wollen. Wir haben uns auch im späteren Bereich in der Oberstufe sehr für Naturwissenschaften interessiert, für Mathematik, für Physik. Ich habe großen Spaß auch daran gehabt, Sprachen zu lernen. Die lateinische Sprache war Grundlage für die anderen Sprachen, für Englisch, Französisch, Spanisch, die ich später gelernt habe. Ich habe großen Spaß gehabt, Sprachen zu lernen, aber ich musste mich dann entscheiden für sprachlichen oder naturwissenschaftlichen Zweig. Das habe ich dann im Laufe der Jahre nachgeholt, auch andere Sprachen noch besser zu lernen. Ich habe einfach
allein durch die Trainertätigkeiten. Aber mich würde noch interessieren, wenn das Lernen so wichtig war, wie sehr bedauern Sie dann möglicherweise doch, dass Sie kein Studium abgeschlossen haben? Es gab ja immer wieder Momente, Sie haben angefangen, dann haben Sie mal wieder aufgehört, weil der Fußball dazwischen kam und doch mal immer wieder nebenher. Bedauern Sie es im Nachhinein oder sagen Sie, Schluss aus, abgehakt?
Das habe ich lange, lange Jahre abgehakt. Ich brauche ja auch kein Zertifikat, um mich wohlzufühlen beim Lernen. Ich habe immer Spaß daran gehabt, mir Dinge zu erarbeiten. Ich habe mich immer mit vielen Themen, mit Erziehung, mit Kommunikation, mit Motivation, mit vielen, vielen Themen beschäftigt. Und das hat mir einfach große Freude gemacht. Egal, ob mir jetzt jemand dabei ein Zertifikat gegeben hat oder nicht. Ich habe sicherlich lange Jahre als Spieler noch gedacht, ich höre auf, um ein Universitätsstudium zu absolvieren. Aber irgendwann mal hat man mich dann überzeugt und habe ich mich auch selbst überzeugt davon, dass ich dann nicht mehr mit 35 mich mit 18-Jährigen in eine Uni setzen möchte, um nochmal von vorne anzufangen.
Wer weiß, irgendwann kommt noch die Studium-Generale-Phase und Ewald Lienen sitzt doch noch im Hörsaal.
Ja, mein Hörsaal, das habe ich ja auch geschrieben, ist mein ganzes Leben. Ich habe, wenn man etwas lernen möchte, muss man das nicht in der Universität tun.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Als Jugendlicher eher klein, schmächtig, talentiert beim Fußball, leidenschaftlich dabei und trotzdem haben eben darüber gesprochen, lernen, auch das war wichtig in ihrem Leben und sie hatten Profifußballer ja überhaupt nicht auf dem Zettel als Berufsziel. Ich meine, wie viele kleine Jungs träumen heutzutage, ein großer Fußballprofi zu werden und das war jetzt gar nicht, also sie haben es nie als ihr Berufsziel formuliert.
Ja, weil das damals gar nicht in der Lebenswirklichkeit vorkam. Wir hatten lange gar kein Fernsehgerät und wenn wir eins hatten, dann wurde mal eine Weltmeisterschaft übertragen, die Weltmeisterschaft 66 in England, das habe ich intensiv verfolgt, aber die mediale Präsenz war eine völlig andere und die Bundesliga war für mich gar kein Teil meiner Lebenswirklichkeit. Ich habe gerne Fußball gespielt in meinem eigenen Verein, das war für mich für Geld Fußball zu spielen, schon alleine der Gedanke, der war gar nicht ein Teil meiner Lebenswirklichkeit.
Sie waren zweimal bei Arminia Bielefeld, zweimal bei Borussia Mönchengladbach und das Ende der Profikarriere war dann beim MSV Duisburg. Kann man sagen, Ihr größter Erfolg war Vizemeister mit Gladbach, UEFA-Pokalsieger oder spielen diese Titel tatsächlich für Sie gar nicht so die herausragende Rolle?
Nein, das spielt für mich keine große Rolle. Das ist zwar ein schönes, nettes Detail zu sagen, ja, wir waren Vizemeister, wir sind auch in den 80er Jahren, als ich zurückkam nach Mönchengladbach, zweimal Dritter, zweimal Vierter gewesen. Wir hätten 83, 84 Deutscher Meister werden müssen, weil wir wirklich die beste Mannschaft waren, haben aber gegen die kleinen Gegner immer verloren. Deswegen waren wir nur punktgleich Dritter am Ende. Ich habe insgesamt, keine Ahnung, 1380 Profispiele als Trainer und als Spieler absolviert. Wenn man alles zusammenzählt, das ist unglaublich.
Aber was fehlt in der ganzen Auflistung, ist doch eigentlich die Nationalmannschaft. Und jetzt wüsste ich gerne, wie das denn wirklich war. Es hieß oft, aus politischen Gründen wären sie nicht im Kader gewesen. In ihrem Buch schreiben sie, Quatsch, war nicht so.
Also erstmal möchte ich diesen einen Satz noch sagen, dass ich nicht denke, dass man die Lebensleistung eines Sportlers nur an Titeln festmachen kann. Das ist etwas, was mich eklatant stört. Und ich finde diese Art der Betrachtung, gerade auch in anderen Sportarten, wir Fußballer sind da noch viel im Rampenlicht, aber ich sehe dann oft andere Sportler, Leichtathleten, Wintersportler, wenn die keine Medaillen produzieren, dann müssen sie sich fast noch rechtfertigen dafür.
Dabei ist es toll, wenn man allein unter die Top Ten oder so kommt.
Das finde ich unglaublich und das finde ich total albern. Es geht einfach um die Lebensleistung von jedem Einzelnen. Nationalmannschaft, in der Gladbacher Zeit, habe ich eine Einladung zur damaligen B-Nationalmannschaft bekommen. Das war dem noch vorgeschaltet damals und dann habe ich ein Spiel mal mitgemacht, danach habe ich dann meinen Rücktritt erklärt. Da habe ich den Trainer angerufen und gesagt, lasst mich damit in Ruhe. Aber das hing damit zusammen, dass der DFB zu dem Zeitpunkt wirklich sehr, sehr rechts war. Sie haben sich für nichts interessiert, es ging nur um Fußball. Fußball und Politik sollte nichts miteinander zu tun haben, was natürlich albern war. Vielleicht war es im Nachhinein eine falsche Entscheidung, weil ich mich als Nationalspieler vielleicht auch noch mehr für bestimmte Dinge
hätte. Sie wären noch prominenter gewesen und hätten sich vielleicht noch stärker positionieren können, aber hätte Fahrradkette.
Genau so. Ich wollte einfach mit diesem DFB nichts zu tun haben. Das hat sich dann auch bestätigt. Viele von denen, die bei der B-Nationalmannschaft waren, sind dann mitgefahren nach Argentinien. Ob ich dann mitgenommen worden wäre, ist eine ganz andere Frage. Ich hatte riesen Konkurrenz, aber mit Rummenigge, Alos, wie sie alle hießen. Aber ich wollte einfach mit diesem DFB nichts zu tun haben. Das hat man ja gesehen, in Argentinien empfangen die dann einen Ex-SS-Fliegeroffizier im Trainingslager. Also desaströser geht es ja nicht. Wahrscheinlich hätte ich da, keine Ahnung, hätte ich den umgerannt. Ich weiß es nicht. Also ich wollte einfach damit nichts zu tun haben.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Würden Sie eigentlich sagen, Stand heute, Frühjahr 2019, sind Sie endlich da, wo Sie hingehören? Bei dem ganz besonderen Verein St. Pauli?
Ja, das ist schon, könnte man vielleicht so sagen. Ich habe irgendwann mal so ein bisschen lustig gesagt, mein ganzer Lebenslauf, die vielen Umzüge, all das hat mich hierher gebracht, dass ich jetzt hier beim FC St. Pauli gelandet bin. Erst als Trainer, jetzt als technischer Direktor. Auf die Idee könnte man kommen. Eine Sache ist klar, es ist ein Verein, der etwas Besonderes ist. Wir sind nicht immer sportlich an der Spitze der technisch-taktischen Entwicklung, aber ich habe mich ja als Spieler und auch später als Trainer sehr für bestimmte Dinge stark gemacht und eingesetzt, soziale Projekte unterstützt, bestimmte politische Meinungen vertreten. Und jetzt als Repräsentant vom FC St. Pauli passt das natürlich ganz besonders, Pauli. Das will nicht heißen, dass andere Vereine nicht auch viele Vereine mittlerweile in der Welt und auch in der Bundesliga machen, auch sehr viele soziale Projekte. Aber beim FC St. Pauli ist es schon etwas Besonderes.
Aber in Köln war es auch schön. Die Wise Guys haben ihm sogar einen Titel gewidmet.
Einer hat uns aus dem Leid Ewald-Lienen und der Sklaverei befreit. Ewald-Lienen, der FC war mausetot. Ewald-Lienen, da kam der Retter in der Not. Ewald-Lienen führt uns ins.
Also es ist ganz gut, dass man nicht das ganze Lied noch weiterhört, denn das war mir damals schon ein bisschen too much und ein bisschen peinlich. Das kann man verstehen, aber
ich fand's großartig. Jetzt, Jahre später, ich habe es jetzt erst gefunden in der Vorbereitung auf diese Sendung, mir war das gar nicht klar. Und ich meine, so ein Lied. Hat sie das nicht berührt auch?
Ja, das ist natürlich berührend auch, aber es war auch ein bisschen too much, aber es spiegelt auch so ein bisschen die Sichtweise in Köln wieder, was der FC für eine Rolle spielt und wie man Dinge überhöht. Ich meine, hat uns aus der Sklaverei befreit. Ich glaube nicht, dass jemand in der Sklaverei war in Köln. Also das erste Jahr, dieser Aufstieg in die erste Bundesliga, das ist eigentlich mit das schönste Jahr meiner ganzen Karriere gewesen, auch wenn es in der zweiten Liga war. Ich hätte an keinem anderen Ort der Welt sein mögen. Das war so schön mit der Mannschaft, das war einfach stimmig. Es war aber auch alles dabei, was Gott verboten hat. Wir haben, um dorthin zu kommen, musste ich erstmal die halbe Mannschaft einnorden, die nicht professionell war, wo einige geraucht haben, nachts rausgegangen sind. Dann musste ich wieder alle auf dem Teppich halten, weil alle geglaubt haben, mit 40 Punkten zur Halbserie, jetzt sind wir schon die Superhelden. Jetzt sind wir schon die Superhelden. sind wir die Allergrößten. Auch dieses Lied, daran kann man es ja sehen. Yeah. Also wir waren ja schon aufgestiegen dann.
Aber diese ganzen Aufs und Abs, also als Trainer, dann auch im Ausland, Spanien, da waren Sie Co-Trainer auf Teneriffa, Griechenland, Rumänien, das ist schon auch fordernd, sag ich mal.
Ja, das ist richtig. Aber ich habe damals gelernt, mit solchen Dingen umzugehen. Ich habe ja auch versucht, an mir selbst zu arbeiten.
Und dass Sie Ihre Trainerausbildung mit einem sehr guten Ergebnis abgeschlossen haben, war das eigentlich wichtig? Also zählt das sowas wie ein sehr gutes Abi-Zeugnis oder ist der Abschluss, Hauptsache man hat eine Trainerlizenz und wie, ist egal?
Ich will es mal so sagen, es gab für mich keine Alternative, als auch bei der Trainerausbildung alles zu lernen und alles gut wiedergeben zu müssen. Ich wollte da auch wieder eine Eins haben. Es hat aber nichts damit zu tun gehabt, was für eine Qualität ich dann als Trainer hatte, weil das ist kognitives Wissen, aber es war noch nicht, ich war überhaupt nicht fertig als Trainer. Ich hatte null Erfahrung. Ich habe in der Trainerausbildung A-Schein und Fußballlehrer zum ersten Mal vor Mannschaften gestanden. Und das waren meine eigenen Kollegen, die ja. ich da trainiert habe, bei manchen Lehrproben. Ich hatte null Erfahrung, konnte dann parallel, bevor ich zum ersten Mal den MSV Duisburg übernommen habe, konnte ich die zweite Mannschaft 3 Jahre trainieren. Dabei habe ich Erfahrungen gesammelt. Ich war trotzdem noch dumm wie ein Toastbrot. Im Händeln von vielen Dingen. Ich musste viel lernen noch, weil die Erfahrung kann man nicht ersetzen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie feiern in diesem Jahr 40. Hochzeitstag. Den Termin haben Sie im Kopf, oder? Oder sind Sie eher der Typ, der das vergisst?
Nein, auf keinen Fall.
Ihr Buch haben Sie Ihrer Frau gewidmet, Rosa, ohne die auch dieses Buch nicht möglich gewesen wäre. Dieses auch, habe ich jetzt so verstanden, das zeigt, vieles andere wäre ohne Rosa auch nicht möglich gewesen.
Ich bin sehr froh, dass Sie das verstanden haben. Weil mich haben manche angesprochen, selbst aus meiner Familie. Wieso auch? Ja, sag mal, Leute, seid ihr...
bin ich aber jetzt erleichtert. Nein, es war für mich klar.
Ja, also. Das habe ich auch, also ich habe gedacht, das muss doch jeder verstehen, ohne die auch dieses Buch, also auch viele andere Dinge nicht. Und so ist es auch so gewesen, so ist es auch gewesen. Meine eigene Entwicklung wäre ohne meine Frau nicht möglich gewesen. Nicht nur meine persönliche Weiterentwicklung, auch meine berufliche. Ich habe das ja auch geschrieben, jeder Funktionsträger oder in der Öffentlichkeit stehende, keine Ahnung, Politiker, Trainer, kann nur funktionieren, wenn er eine starke Frau oder einen starken Partner an seiner Seite hat. Das ist ja auch ein Sinn unseres Lebens, unser eigenes Potenzial auszuschöpfen, uns weiterzuentwickeln, mich als Persönlichkeit weiterzuentwickeln.
Das sollte aber jetzt niemand so verstehen, dass Ihre Frau völlig kritiklos Ihnen gegenüber war. Ich würde eher sagen, im Gegenteil. Meine Lieblingsszene ist, großartige Geschichte, als Ihre Frau sauer war, weil Sie nicht wie verabredet von der Arbeit abgeholt haben. Der Grund war eine Verlängerung im Fußballspiel.
Ja, das ist natürlich ein paar Jahre später hat sie es dann auch begriffen, auch kurz danach schon. Also sie hatte mit Fußball gar nichts am Hut und ich komme zu spät. Ich meine, ich habe dann auch spaßeshalber geschrieben, naja, also ich rede nächstes Mal mit dem Trainer, ob er mich vor der Verlängerung dann gehen lässt, damit ich dich abholen kann von dem GmbH-Haus. Das ist natürlich albern, aber nein, überhaupt nicht unkritisch, im Gegenteil. Also wir haben Partnerschaft und Freundschaft auch immer so verstanden, dass man sich die Wahrheit sagt. Ein Freund, der mir nur nach dem Mund redet, ist kein Freund, sondern und umgekehrt genauso. Ich muss schon, wenn ich jemanden mag, wenn ich jemanden unterstützen will in seiner Entwicklung, dann muss ich ihm auch das sagen, auf solidarische, aber klare Art und Weise. Und das hat sie immer getan. Und ohne das, ohne diese Rückmeldung, entwickelt man sich auch nicht weiter. Alleine die Duisburger Zeit, da habe ich fast kaum Zeit für sie und meine Kinder gehabt, weil ich in der Duisburger Zeit in der ersten Mannschaft gespielt habe, Trainerscheine gemacht habe, die zweite Mannschaft trainiert habe. Dann sogar in einer Phase, ein halbes bis dreiviertel Jahr, war ich sogar noch Jugendleiter, sportlicher Leiter. Ich habe alles gemacht. Ich bin morgens um 8 aus dem Haus gegangen, Mitternacht nach Hause gekommen. Ich habe die Kinder gar nicht gesehen und abends auch nicht mehr, weil sie dann schon im Bett lagen.
Darf ich fragen, wie Ihr Verhältnis heute zu Ihren Kindern ist? Die haben da kein Problem mit, so nach dem Motto, Papa, damals hast du uns vernachlässigt.
Nein, überhaupt nicht. Also es ist ja so gewesen, wenn wir dann Zeit miteinander verbracht haben, dann war das super intensiv. Aber es gab manche Tage, wo ich sie gar nicht gesehen habe, vielleicht noch zur Schule gebracht habe. Und meine Frau hat auch noch, sie war
auch berufstätig.
Ja, nein.
Und hat, na, sie hat nein, das Abi nachgeholt?
Genau so. Genau. In der Phase, wo ich in Duisburg war, hat sie das Abi nachgeholt und hat dann angefangen zu studieren und hatte die Kinder, um die sie sich kümmern kümmern muss. Und ich war beim MSV Duisburg. Das war, also.
Jetzt könnte man ja meinen, der eine oder andere holt das vielleicht Verpasste nach, dann mit den Enkeln. Wenn ich richtig gezählt habe, haben sie 2. Aber so wie ich ihr Leben heute einschätze, haben sie auch gar keine Zeit, das mit den Enkeln nachzuholen.
Ja, ich habe zum Glück meine Enkelin, die Noah, die ist jetzt 15 geworden. Wir haben oft Zeit miteinander verbracht. Sie war noch 1,5 Jahre mit in Griechenland. Da war sie ein kleines, ganz kleines Kind. Dann haben wir eine Zeit lang in Mönchengladbach zusammen verbracht. Und jetzt hat mein Sohn auch ein Kind, der Jan. Wir haben eine Videoleitung. Also weil immer irgendwas passiert, was lustig ist, dann steht mein Sohn da mit dem Kleinen. Und wir sehen uns auch oft, aber häufiger noch übers Video, muss ich sagen. Und der Kleine hat es jetzt schon begriffen. Der wächst jetzt mit den sozialen Medien auf. Und der Opa aus dem Video, ich hoffe, dass ich ihn auch noch viel häufiger live sehen kann.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Eine Geschichte war mir neu. Sie hatten eigentlich vor, mit dem Profifußball aufzuhören, mussten dann aber weitermachen aus finanziellen Gründen. Eine Betrügerin hat sie so dermaßen mit einem Bauprojekt übers Ohr gehauen. Ich habe mich, als ich das Buch gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie kann das sein? Ein so schlauer Mann, der sich seit Jahren für Mathe interessiert hat, und dann passiert das.
Das hat nichts mit schlau zu tun. Diese Dummheit haben viele, viele Menschen begangen. All die Menschen, die ein gutes Einkommen hatten, wie Ärzte, wie Rechtsanwälte, wie Fußballspieler. Ich habe damals diese Bauherrenmodelle, das war ungeheuerlich. Ich habe gedacht, ich verstehe das alles, ich habe es auch verstanden. Aber ich war so gutgläubig, lange, lange Jahre, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass mir einer gegenüber sitzt, mir A sagt und B meint. Wir sind so über den Tisch gezogen worden, richtig auf kriminelle Art und Weise. Und das ist etwas, eine der schlimmsten Dinge, die ich hier in Deutschland erlebt habe. Wenn ich im Ausland gearbeitet habe, dann hieß es immer auch in Griechenland, Mensch, Deutschland ist doch so super und da ist alles seriös. Ja, wir tun so, als wenn es seriös wäre. Während die Korruption in solchen Ländern offensichtlich ist, ist sie bei uns versteckt und viele tun nur so.
Und ist es möglicherweise auch ein Trugschluss? Es gibt ja Sportler, mir fällt dann auch Boris Becker ein, ja, der Millionen, Millionen, Millionen verdient hat und aber natürlich auch durch falsche Berater, durch eigenes falsches Verhalten sicherlich auch. Aber ich meine, die Sportler müssen ja auch immer an die Zukunft denken. Irgendwann können sie den Sport nicht mehr machen. Und gerät das manchmal auch bei uns in Vergessenheit, wenn wir das so sehen, diese Wahnsinnsgehälter? Aber das muss ein Leben lang reichen.
Ja gut, also ich sag mal, wenn ich die Gehälter, die heute teilweise verdient werden, wenn einer 2 Jahre 3-4 Millionen verdient und macht keinen großen Blödsinn, dann müsste das eigentlich schon reichen, geschweige denn er verdient 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre. Aber auch da ist es möglich, alles in den Sand zu setzen.
Aber haben Sie denn Verständnis, wenn Fußballer heute, ich weiß nicht, einen super überteuerten Rucksack tragen und irgendwelche absurden, über Geschmack lässt sich streiten, Jacken oder vergoldetes Fleisch essen?
Ja, ich sag mal, wenn also ein Ribéry macht, dann muss ich mich fragen, was hat er in den letzten Jahren gelernt? Wenn es ein Leroy Sané macht, dann habe ich Hoffnung, dass er noch lernt, und aus Niederlagen lernt man am meisten. Und ich glaube, dass das jetzt eine Niederlage für ihn war. Das ist für mich einer der besten Nachwuchsspieler der Welt. Ich fand die Entscheidung von Jogi Löw, ihn nicht mit zur WM zu nehmen, eigentlich ein Ausschlusskriterium für einen Bundestrainer. Ich hätte mir gewünscht, er wäre freiwillig zurückgetreten nach der Entscheidung, weil das ist für mich nicht vorstellbar, dass man so etwas macht. Aber gut, ich glaube, dass wir auch eine große Verantwortung diesen jungen Spielern gegenüber haben. Ich habe immer versucht, auch als Pädagoge mich zu verstehen und ihnen nicht nur Fußball und Fitness zu vermitteln, sondern ihnen eben auch fürs Leben was mitzugeben. Und wir bewegen uns auf einem schmalen Grat. Wir sitzen auf einem Ast, den wir auch absägen können mit dem Profifußball. Und die Verbindung zu den Fans, die kann ich dadurch ganz leicht kappen. Bei uns ist der Neidfaktor wahnsinnig groß, aber berechtigterweise auch die Beurteilung, warum muss ich ein Reichtum auf so eine oberflächliche, lächerliche Art und Weise zur Schau tragen? Da habe ich die Hoffnung, dass der Leroy noch lernt. Es hätte auch gereicht, wenn er für 500 Euro, selbst das ist noch zu viel für einen Rucksack, und die anderen 17.500 hätte er uns spenden können auf die Kiezhelden-Plattform vom FC St. Pauli. Also, dass wir da noch lernen, so wie zum Beispiel der Mbappé von Frankreich, der seine, ich glaube, das war 500.000
Seine Prämie bei der Fußball-WM war
genau,
das,
ne? der wird Fußball-Weltmeister genau. Und spendet seine Prämie für soziale Projekte. Der hat das mehr gelernt, weil er aber auch aus den Slums wahrscheinlich gekommen ist. Also da gibt es einen großen Nachholbedarf bei manchen Leuten, etwas zu lernen. Und da müssen wir wirklich aufpassen, das ist ja auch eines meiner Themen, den Fußball bodenständig zu belassen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben in der Leute-Sendung viel zurückgeblickt auf die vergangenen Jahrzehnte, über alte Zeiten gesprochen mit Ewald Lienen. Schauen wir auf heute, das Jahr 2019. Sie sagen, der Fußball ist nur ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das bedeutet, neben den klar auch schönen Aspekten, aber Kommerz, Betrug, Eitelkeiten, Hooligans, Aggressivität. Wenn das Spiegelbild der Gesellschaft ist, gruselig, traurig.
Das ist richtig. Ich habe das deswegen immer gesagt, weil man den Fußball immer überhöht hat. Und sicherlich nicht alle gesellschaftlichen Bereiche sind gleich repräsentiert dort. Manche politischen Ansichten sind dort vielleicht ein bisschen konservativer in manchen Bereichen. Ich wollte mich auch gar nicht so sehr immer mit Fußball beschäftigen, sondern für mich hat die Gesellschaft immer eine große Rolle gespielt. Jetzt sind wir in einer Situation, wo der Fußball so überhöht wird, dass wir aufpassen müssen, dass er nicht zum totalen Spielball von Investoren, von Konzernen wird, die darüber Geld generieren können, die ganze Fußballvereine kaufen, wieder verkaufen. Dadurch kommt ein Ungleichgewicht, dadurch fliegen vielleicht auch Traditionen raus. Man verliert den Bezug zu den Fans. Fußball ist und bleibt für mich ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft, wenn wir ihn vernünftig organisieren.
Und ist Ihnen deshalb auch gerade so der Breitensport, der Schulsport, das einfache Vereinsleben, ist Ihnen das deshalb auch so wichtig?
Genau so, weil der Profifußball ist ein ganz kleiner Ausschnitt, den manche auch, sagen wir mal, überhöhen und zu sehr zu ihrem Lebensinhalt machen. Aber die Basis, warum es gute Fußballer gibt, ist eben der Sport in den Vereinen, ist der Sport in der Schule. Und für mich ist es für die Entwicklung unserer Gesellschaft super wichtig, dass wir begreifen, welches Potenzial der Sport und vor allem die Mannschaftssportarten haben. Dass wir ihnen viel mehr die Bewegung in die Schulen hineinbringen. Die Gesundheitserziehung muss intensiviert werden. Und ich glaube, dass die Persönlichkeitsentwicklung unserer Kinder über den Sport in den Schulen und in den Vereinen noch viel mehr nach vorne getrieben werden muss. Und dafür brauchen wir finanzielle Ausstattung. Das begreifen viele Politiker leider nicht, weil sie denken, die kognitive Vermittlung von Wissen ist super wichtig. Ist es nicht. Die Persönlichkeitsentwicklung ist das Wichtigste. So wie bei uns in den Fußballvereinen. Ich glaube, dass wir immer mehr begreifen, dass unser Nachwuchsleistungssystem nicht so ist, im Vergleich schon zu anderen Ländern, jetzt schon nicht, obwohl wir alles perfekt organisieren. Aber die Persönlichkeitsentwicklung bleibt auf der Strecke. Und am Ende des Tages muss ich selbstbewusst sein, muss ich eine Persönlichkeit sein, muss ich charakterstark sein. Dann kann ich auch mal über das eine oder andere technische Problem hinwegsehen. Aber wir sehen es immer andersrum. Und das müssen wir korrigieren im Fußball, aber auch in unserer Gesellschaft generell.
Das war doch ein fulminantes Schlusswort. Aber bevor wir ganz zum Schluss kommen, muss ich noch mal hier neben den Tisch greifen. Und zwar hat das Tradition, bei jeder SWR1 Rheinland-Pfalz-Leute-Sendung gibt es ein kleines Geschenk. Ich darf jetzt verraten, dass Sie sich ab und an Notizen gemacht haben, während wir hier miteinander gesprochen haben. Sie haben eigentlich immer so kleine, glaube ich, Zusammenfassungen gemacht, über was wir gesprochen haben. Also auf jeden Fall gehört natürlich zum Notizenmachen ein Stift. Ich habe Ihnen mal zwei SWR1-Stifte mitgebracht, weil ich wusste, Sie machen sich weiterhin Notizen.
Herzlichen Dank.
Natürlich SWR1-Post-its, ja, die können Sie überall hinkleben und Nachrichten an Ihre Frau und ich weiß nicht, an die Kollegen beim FC St. Pauli.
Und ich meine, herzlichen Dank.
Immer nur mit DIN A5 Blöcken rumzulaufen, ist ja eigentlich auch nichts, ja. Deshalb 4 kleine Zettelblöcke. Das Chaos sei willkommen, denn die Ordnung hat versagt, steht auf dem einen. Okay. Die Frage ist zu gut, um sie mit einer Antwort zu verderben. Bist du wütend, zähl bis 4, hilft das nicht, dann explodier. War vielleicht das eine oder andere Mal auch Ihr Spruch, Ihr Motto. Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen. Und ich dachte, irgendwie passen sie alle zu Ihnen. Herzlichen Dank, Ewald Lienen.
Herzlichen Dank für das Geschenk. Damit haben Sie sich in die Reihe derjenigen eingereiht, die mir Notizblöcke überreichen. Ich bin also für die nächsten Jahre schon gut versorgt und Sie haben jetzt noch mal etwas dazugefügt. Also herzlichen Dank. Ich kann das immer gebrauchen.
Super. Ich wünsche Ihnen alles Gute und herzlichen Dank, Ewald Lienen.
Bitte sehr.